Wenn wir über Massenüberwachung reden, über die politischen Auswirkungen und wenn Snowden selbst sagt, dass es kein Aufstehen geben wird in nächster Zeit, hat es mit Desinteresse zu tun? Eine Frage aus dem Publikum. Warum besteht in der Gesellschaft ein scheinbares Desinteresse an der Massenüberwachung? Und als Folgefrage, was kann man dagegen tun, wenn Sie es gehen?
Danke. Genau, danke schön für die Frage. Gibt es ein Desinteresse? Ich glaube das gar nicht. Ich glaube nicht, dass man das mit Desinteresse erklären kann. Ich glaube nur, dass die Themen, um die es da geht und die Bedrohung, die da sichtbar wird, dass die doch ziemlich abstrakt ist und dass die Menschen, glaube ich, nur sehr schwer diese Bedrohung auch auf ihre eigene Alltagssituation anwenden können. Man sieht einfach gar nicht unmittelbar Nachteile und Gefahren, die durch das eigene Handeln entstehen. Also da bleibt das doch sehr stark anonym im Hintergrund, die Bedrohung, die dahinter steckt. Also es verlangt schon ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen, um jetzt auf so einer Systemebene und mit einer langen Perspektive, wie verändert sich Gesellschaft, wenn diese Datensammelei immer weitergeht und wenn die Atmosphäre sich verändert und wenn wir uns anders verhalten, weil wir wissen jetzt, dass wir an unserem Computer jeden Tag überwacht werden, sei es von Google, sei es von staatlichen Stellen, dann verhalten wir uns anders. Die einen kleben ihre Kamera am Notebook zu und die anderen liefern nicht mehr alles über E-Mail an Daten und so. Aber das ist eben alles doch sehr abstrakt. Also ich glaube, das macht es schwierig, dieses Thema für die breite Bevölkerung eben anschaulich zu machen. Und da haben wir jetzt mit Edward Snowden haben wir mal so ein Beispiel, wo jetzt einfach an dem Schicksal dieses einzelnen jungen Mannes und die ganze Macht des Staates, die ihn da ereilt in Moskau, da kann man doch nachempfinden, wie es geht, wenn man hier Missstände offen deckt und welche Missstände überhaupt existieren. Aber ich glaube, sind nur sehr wenige Menschen unmittelbar durch ihr eigenes Erleben und ihre Erfahrungen betroffen gewissermaßen von den Gefahren, die damit einhergehen. Das sieht sicher anders aus bei Menschen, die, weiß ich, wie Journalisten, vielleicht Muslime und viele Gruppen ausländischer Bevölkerung in Deutschland, die sehr viel stärker durch Misstrauen gegenüber staatlichen Stellen hier leben auch, die Sorgen haben müssen, dass ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängert wird oder dass sie vielleicht von Ausweisung bedroht sind und so. Also da gibt es sicher ein höheres Maß an Sensibilität und unmittelbarem Erkennen. Aber ich glaube, das gilt eben für den großen Teil der Bevölkerung nicht so ohne weiteres. Ganz schwer, glaube ich, da durchzudringen. Wir versuchen das ja, wie gesagt, wieder mit unserem Beispiel mit der Ehrenpromotion, dass da ein Thema auch zu finden und das auch mit Mitteln zu machen, die dann bestimmte Gruppen erreichen, vor allem unsere Studierenden auch. Es funktioniert ja auch in gewisser Weise, aber es ist natürlich was anderes als eine Lawine, die jetzt auf einmal durch die Bevölkerung rast und den großen Teil der Bevölkerung sensibilisiert und alarmiert.
Frau Mackenthun und dann Herr Nowak.
Ja, also um noch etwas nochmal zu betonen, was eben schon gesagt wurde, der Personenkreis, der sich betroffen fühlt und der fähig ist, diese Abstraktheit der Überwachung zu denken, das ist genau der Personenkreis der Leute, die politisch aktiv sind in Deutschland und, wie ich vorhin schon sagte, vor allen Dingen außerhalb von Deutschland, insbesondere in Ländern, in denen sie keinen Zugang zu rechtsstaatlichen Mitteln haben, sich zu wehren. Und das ist natürlich nie die breite Masse. Das war noch nie in der ganzen Weltgeschichte die breite Masse. Das waren immer nur Ausnahmen. Ja? Und die Frage ist ja, wie die breite Masse sensibilisiert werden kann, Solidarität zu zeigen mit diesen Menschen und zusammen mit diesen Menschen, die sich verdient machen um das Allgemeinwohl oder das jedenfalls denken und wollen und oft auch wirklich tun, mit dafür zu sorgen, dass wir eine rechtliche Absicherung bekommen. Also dass der Staat, wie schon vorgeschlagen wurde vorhin, dass der Staat Möglichkeiten technischer Art findet, um die Kommunikation wieder sicherer zu machen. Für alle, aber insbesondere auch für Menschen, die politisch aktiv sind. Ich will nur ein kleines Beispiel nennen. Ich habe neulich ein bisschen recherchiert über die geplante Riesenpipeline von Kanada in den Golf von Mexiko, die Keystone XL. Da gibt es viele Bürgerproteste in den USA, vor allen Dingen auch in Kanada. Da hat eine Aktivistin aus Kanada, hat im Radio Democracy Now, unserem amerikanischen radikalen Sender, Fernsehsender, gesagt, in Kanada werden Leute wie sie bereits als Terroristen bezeichnet. Nun wissen wir ja inzwischen alle, was das für ein Zauberwort ist. Sobald irgendjemand als Terrorist bezeichnet wird, landet man auf allen Listen, kriegt man sofort den Stempel. Also das geht ganz schnell. Man braucht nur in einem Umweltprojekt, gegen ein Umwelt- oder umweltschädliches Projekt aktiv zu sein. Selbst in einem demokratischen Land kann man sehr schnell auf der Abschussliste landen. Von daher ist es wichtig, und die Frage ist, wie ist es zu bewerkstelligen, dass die Mehrheit der Bevölkerung aufgerüttelt wird, um sich solidarisch zu zeigen mit dieser Minderheit, die unter anderem ja auch in ihren Interessen arbeiten. Zweiter Punkt zu diesem Thema. Wir hier beschweren uns zwar, dass die Bevölkerung nicht massenhaft auf der Straße steht, selbst in Berlin waren nur 6.000 Leute jetzt auf der Demo, ne? Das war ja sehr kläglich. Aber wenn wir uns unser Plakat hier angucken, dann sind wir doch bass erstaunt. Haben Sie es mal gesehen? Die Initiativen in den verschiedenen Ländern, Austria 2 oder 3, Kolumbien immerhin eine, Frankreich nur eine einzige und dann kommt Germany. Diddle, 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 diddle. Ganz viele, also mindestens 20 Initiativen in Deutschland und dann geht es so mager weiter wie vorher. Eine in Griechenland, 2 in Kanada, eine in Großbritannien. Also im Vergleich zu den Initiativen jetzt zu diesem heutigen Tag sticht Deutschland schon sehr stark hervor. Auch das wäre mal interessant zu diskutieren, woran das eigentlich liegt.
Selbst in Boston, Massachusetts wird heute um diese Uhrzeit über Mit Chomsky über Edward Snowden diskutiert. Herr Nowak, Sie wollten noch einhaken.
Ja, ich wollte nämlich noch diesen Aspekt mit reinbringen, also weil das ja jetzt sehr stark gemeint wurde, es wären jetzt vor allen Dingen nur politisch aktive Leute. Also ich denke, das geht schon viel weiter und das ist halt ein Punkt, der da noch nicht angesprochen wird, aber es denkt, der dazugehört, nämlich die allgemeine soziale Verunsicherung, die sozusagen Flexibilisierung der ganzen Arbeitsverhältnisse, was mit einer unheimlichen Verunsicherung in großen Teilen der Bevölkerung einhergeht in den letzten Jahren, was unter diesem Begriff Prekarität ja bekannt wurde, das natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass die Leute eben nicht mehr damit engagieren, aber dass auf der anderen Seite die Betroffenheit sehr wohl da ist. Also wer zum Beispiel Hartz IV empfängt, und das sind ja nicht nur Erwerbslose, sondern durchaus auch Aufstocker und Aufstockerinnen, die müssen zum Beispiel von vornherein, es ist ganz klar, das müssen sie mit unterschreiben, dass sozusagen ihre Bankkonten sozusagen öffentlich sind, also für die Ämter, das gehört schon mal dazu. Das geht aber noch viel weiter, dass die Frage Bedarfsgemeinschaften oder wie sind die Haushalte, dass da so sozusagen unangemeldete Kontrollen kommen können, dass die bis dahin kommen können, dass die dann die Zahnbürsten kontrollieren, wer welchen Teil in den Kühlschrank nimmt. Das sind natürlich Formen von Überwachung, Beschnüffelung, die sind jetzt auf der technologischen Ebene, aber die sind durchaus im Alltag vieler Menschen, die werden natürlich in Erwerbslosenkreisen auch durchaus diskutiert. Also das ist jetzt nicht aus politischen Gründen, aber das ist durchaus auch im Alltag und das wird auch so empfunden als Überwachung und als extreme Spitzelung. Und da ist es halt eigentlich auch ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel auf dieser Freiheit statt Angst nehmen und diese Verbindung genau zu diesen Formen der Überwachung, die jetzt nicht unbedingt auf technologischer Ebene, das natürlich auch, aber eben auch noch darauf laufen, dass es richtig Sozialdetektive gibt, die da hingeschickt werden und so, dass es da eigentlich, denke ich, auch diese Verbindung hergestellt werden müsste mehr, dass eben zu diesen politischen Leuten, die sich gegen Überwachung stellen und den Leuten, die in den verschiedensten sozialen oder eben prekären Verhältnissen leben und auch überwacht werden in unterschiedlichen Formen, dass das mehr zusammenläuft.
Wir reden über globale Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten der Politik hier in der Lesung und die Frage, ob es nicht nur Schutz vor Terroristen braucht, sondern auch Schutz vor dem Terrorschutz, die sollten wir vielleicht nochmal diskutieren. In einer Vorbesprechung, ich weiß leider nicht mehr, woher wir es hatten, ging es darum, ob die NSA-Überwachung nicht weniger schlimm ist als die Stasi-Überwachung, die es im Osten gegeben hat. Warum? Weil sich die NSA-Überwachung aufs Technische beschränkt, das menschliche Element ausschaltet, weil nicht über die Vorurteile, über die vielleicht auch Beschränkungen des eigenen Horizonts jemand eine Akte schreibt, sondern einfach nur Telefondaten abgegriffen werden, Schlagworte gesucht und ähnliches. Ist das eine Debatte, die man führen darf, Überwachung miteinander zu vergleichen?
Ich weiß ja gar nicht, wie das war in der DDR. Ich war ja nicht in der DDR. Also ich habe natürlich sofort mit Kollegen und Freunden gesprochen über diesen Vergleich, diese Vergleichsmöglichkeit, die in der DDR schon groß genug waren, um zu wissen, wie das da ungefähr gelaufen ist. Und ich denke, es ist sehr wichtig, den Vergleich zu machen. Und ich denke, es ist unmöglich, ein Ergebnis zu erzielen, also eine eindeutige Antwort zu erzielen, was ist besser, was ist schlechter. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Überwachung ist scheiße, egal wie sie läuft. Egal, ob sie abstrakt läuft, wie jetzt, völlig anonym, so dass wir es vergessen können, so dass sie höchstens ein kleiner Chip in unserem Gedächtnis ist, in unserem Hinterkopf, das automatisch funktioniert, ohne dass wir es merken. Das ist genauso gefährlich oder genauso ja, beschissen auf gut Deutsch, wie rauszufinden, dass mein bester Freund oder mein Nachbar oder mein eigener Vater oder so mich überwacht hat und man mich jahrelang berichtet hat. Da kann man einfach nichts entscheiden.
Herr Wensiski.
Ja, ich würde doch gern differenzieren wollen. Also das eine ist natürlich, dass man sagt, Überwachung gegen die Bevölkerung, Überwachung von Unschuldigen muss in jedem Gesellschaftssystem, in jedem Staat muss das verhindert werden, das ist sicher richtig. Aber ich glaube, man muss auch die Unterschiede sehen jetzt zwischen der Überwachung, die durch die NSA oder auch dem BND, wie wir das jetzt erfahren haben, läuft, und der Überwachung, die zu DDR-Zeiten lief. Wir haben doch immer noch demokratische staatliche Strukturen, wir haben immer noch einen Rechtsstaat, der es mir ermöglicht, dass ich mich auch wehre mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen staatliche Willkür. Wir haben die Möglichkeit, wie hier jetzt offen zu debattieren. So eine Diskussion wäre zu DDR-Zeiten nicht möglich gewesen, vielleicht noch im Herbst 89, aber vorher nicht, dass man über Auswüchse des Geheimdienstes öffentlich spricht, dass man sich da auch bekennt und Positionen bezieht, wäre alles zu DDR-Zeiten nicht möglich gewesen. Also im Grunde diese repressiven Strukturen, die totalitären Strukturen, die eben zu DDR-Zeiten auch herrschten und die doch sehr viel schneller die einzelnen Bürger auch ins Gefängnis bringen konnten, in unseren Stasi-Knast, unserer Fakultät bringen konnten, waren doch ungleich größer. Aber, genau, ich bin der einzige Dekan in Deutschland, der ein eigenes Gefängnis besitzt.
Früher gab es ja auch den Karzer.
Genau, also das sind große Unterschiede, aber man muss auch sagen, wir müssen aber alarmiert sein, auch was ist, und das glaube ich, das, dafür ist der Vergleich auch gut, was ist eigentlich an totalitären Strukturen auch unter demokratischen Bedingungen in einem demokratischen Gemeinwesen möglich? Und da kann man doch erschreckt sein, und war ich auch erschreckt, als ich letzten Sommer die Enthüllungen von Edward Snowden erfahren habe. Also für uns war es unvorstellbar, dass völlig bar jeder demokratischen Kontrolle, völlig bar jeder juristischen Kontrolle durch Gerichtsbarkeit die Geheimdienste hier agieren, ohne dass ihnen noch irgendeine Form an Fesseln angelegt ist. Wir hoffen immer noch, dass das für Deutschland so nicht gilt. Bisher geht die Diskussion immer noch so, dass der BND zwar auch überwacht, aber weil er ein Auslandsgeheimdienst ist, sind die Abhöraktionen immer gegen Gesellschaften, gegen Staaten im Ausland gerichtet, also gegen die Türkei, Afghanistan. So schlimm genug, denn bisher gingen wir auch nicht davon aus, dass sich die Aktivitäten, die Spionageaktivitäten eines Geheimdienstes unisono gegen die Bevölkerung anderer Gesellschaften richteten, sondern Spionage war immer eine Aktivität des Staates gegen staatliche Institutionen eines anderen Staates, also gewissermaßen von gleich zu gleich. Aber was wir ja hier haben, ist, dass die Ziele der Spionage und der Überwachung ja ganz normale Bevölkerung ist. Hier werden nicht staatliche Instanzen ausgehorcht, sondern es wird die Bevölkerung insgesamt ausgehorcht. Wie gesagt, in Bezug auf den BND, wir hoffen immer noch, dass hier die Gesetze eingehalten werden. Sie haben vielleicht verfolgt beim NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin, Herr Papier, auch Herr Hoffmann-Riem, unser Gutachter, die beiden ehemaligen Bundesverfassungsrichter, haben da eine scharfe Klinge geführt gegen den BND, und Herr Papier, auch noch vor einigen Tagen in der Süddeutschen Zeitung, hat sich doch so positioniert, dass er sagt, der BND würde hier gegen die Gesetze verstoßen, nach dem, was ihm bekannt geworden ist. Also wir können da nicht so sicher sein, dass auch unsere Geheimdienste, unsere Sicherheitsinstitutionen sich tatsächlich bis heute noch an die Gesetze halten. Und da würden wir doch erwarten, dass die Kontrollinstanzen eines demokratischen Gemeinwesens greifen. Das ist zum einen die Öffentlichkeit, das sind die Medien und der Journalismus, das sind aber auch die Kontrollinstanzen, die wir von einem staatlichen Gemeinwesen erwarten können. Und so würde ich quasi die Antwort geben auf die Frage, kann man das vergleichen? Ja, eigentlich nicht. Die Überwachung von Bevölkerung ist immer schlimm dabei, aber wir würden doch erwarten, dass wir in unseren demokratischen Strukturen noch Mittel der Kontrolle haben oder die auch wiederherstellen können.
Herr Nowak, Sie beobachten als Journalist ja den politischen Raum auch, wie er sich in sich mit der Snowden-Affäre auseinandersetzt. Was sind bei Ihnen so die grundlegenden Beobachtungen? Wie gehen die Regierungsparteien, wie geht die Opposition mit der Snowden-Affäre um?
Naja, ich denke, da sind natürlich doch sehr stark, also allerdings die voraussehbaren Effekte. Also die Regierung hat schon eher wieder auch dabei bemüht, klar, sich zu verteidigen, auch das Schusslicht zu nehmen. Die Opposition jetzt, weil sie halt gerade in der Opposition ist, macht natürlich ihren Job, das ist ja auch ihr Job, darin kritischer nachzufragen. Aber ich sehe da jetzt nicht so die großen Überraschungen. Das Narrativ ist halt immer auch, wie gesagt, bei beiden Oppositionsparteien, also jetzt der Grüne und Linkspartei sehr stark eben diese Souveränitätsdebatte. Also das ist mir da halt aufgefallen. Es gibt halt sehr wenig Diskussionen, die sind dann eher im außerparlamentarischen Bereich, wo eben dann diese Diskussion geführt wird, eben im Sinne einer, ja, wie das bei dieser Freiheit statt Angst-Demos und so ist, einer so globalen Bewegung gegen Überwachung, die natürlich diese Unterschiede als historisch und sonst wie auch aufnimmt, aber trotzdem erstmal auch die Erfahrungen austauscht, weil ja die Art der Überwachung und die Technologien sich doch ziemlich angleichen und es von daher gleichen Sachen gibt. Aber ich sehe da gerade jetzt im parlamentarischen Getriebe doch eben eher die erwartbaren Sachen, also das und dass dann vor allen Dingen, ob es jetzt Ströbele war oder auch Gysi oder andere aus der Opposition, immer mit dieser Karte argumentierten, deutsche Interessen gegenüber der USA zu vertreten und die Bundesregierung kritisiert dafür wurde, dass sie eben die deutschen Interessen nicht stark genug, laut genug vertritt. Und ich finde gerade diesen Zungenschlag völlig also erstmal finde ich ihn politisch völlig falsch und ich finde ihn aber auch völlig unnötig, bei dieser Debatte zu führen, weil es geht dann nicht darum, deutsche Interessen, was immer das ist, zu vertreten, sondern es geht einfach darum, demokratische, emanzipatorische Interessen gegen Überwachung zu vertreten. Ja? Und die sind nicht deutsche oder sonst wie eine Nation, sondern die sind sozusagen erstmal globale Interessen, die vor allen Dingen von gesellschaftlichen Gruppen formuliert werden. Und das ist mir eher negativ aufgefallen, dass das auch gerade, das hat es ja auch noch jetzt in dieser letzten Konkretkolumne noch mal ein bisschen zugespitzt, dass eben gerade diese Souveränitätsdebatte oder fast dieser Wettlauf darum, dass es dann um deutsche Interessen und gegen amerikanische Interessen geht, also wie als wenn es sozusagen also ein Wirtschaftsstandort geht, wo zwei Interessen, natürlich geht es auch darum, aber na, das ist eben was völlig anderes, ob man eben sozusagen das aus so einer ökonomischen Sicht sieht oder ob man das sozusagen von einer globalen Menschenrechtsbewegung sieht und dieses da wirklich nicht um USA, Deutschland oder sonstige Interessen, sondern die versucht genau da globale Menschenrechtsinteressen draus zu formulieren.
Wir reden über Edward Snowden, Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden. Heute verbunden mit vielen anderen auf dieser Welt, die sich über Edward Snowden auseinandersetzen. Edward Snowden als US-Amerikaner, wir heute als Deutsche. Wir haben versucht, über die Souveränitätsdebatte zu sprechen. Frau Magenthun, aus Ihrer Sicht als Amerikanistin mit Kontakten in die USA, wie wirkt sich das nicht auf der oberen politischen Ebene vielleicht aus, sondern auch im Zwischenmenschlichen, was da passiert mit Edward Snowden. Gibt es da etwas, das Beziehungen zwischen Deutschen und Amerikanern verändert hat?
Also unsere Kollegin und Mitinitiatorin Elizabeth Prommer ist ja gerade aus den USA zurückgekommen, aus Davis in Kalifornien und hat gesagt, die reden über ganz andere Dinge. Die reden über prekäre Lebensverhältnisse, die Amerikaner. Die reden über die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Gehälter, dass von vielen, also gerade Universitätsangehörigen, die Gehälter um 10-20% abgesenkt wurden, dass die nicht mehr wissen, wie sie ihren Kindern eine Universitätsausbildung oder eine gute Schule finanzieren sollen und so weiter. Und wenn man die auf Snowden anspricht, dann sind die Reaktionen eher verhalten, beziehungsweise zeugen auch von viel Unwissen. Also auch das ist ja eine Sache, für die Deutschland sich besonders hervorgetan hat, also die deutsche Medienlandschaft. Und danke an die deutschen Medien, dass die noch funktionieren, im Gegensatz zu vielen anderen Medien, dass wir relativ informiert sind. Also in Deutschland, wir wissen einfach relativ viel, weil wir investigative Journalisten haben. Also diese Verbindung da, dieses Netzwerk, Spiegel, Süddeutsche, NDR zum Beispiel oder auch Guardian in England und in den USA eben weniger dominant, die New York Times. Die Amerikaner wissen einfach relativ wenig über Snowden, aber selbst die kritischen Sendungen bringen nur sehr selten Informationen über Snowden. Manchmal hin und wieder was über Snowden oder andere Whistleblower und so weiter. Ich denke, mit ein Grund dafür ist, dass die Amerikaner die große Enthüllungswelle sozusagen, in der wir jetzt schwimmen oder an der wir fast ertrinken, dass die das alles schon 2001, 2002 durchgemacht haben. Die haben, meine amerikanischen Kollegen und Freunde haben mir 2002 gesagt, wir wissen jetzt, der Staat weiß, welche Bücher wir ausleihen. Die wissen, welche Bücher wir lesen. Ja, also die wussten schon 2002 durch diesen Patriot Act, diesen Homeland Security Act, also diese Notstandsgesetzgebung sozusagen, die es eben erlaubt, also flächendeckend die ganze elektronische Kommunikation zu erfassen. Da wird wirklich alles erfasst, was elektronisch kommuniziert wird, inklusive der Bücher, die sie ausleihen. Von daher ist es einfach, es findet eben jetzt hier in Deutschland, in Europa so ein bisschen zeitversetzt statt gegenüber den Amerikanern. Allerdings, als ich mit amerikanischen Kollegen kommunizierte über unsere Erden-Doktorwürde-Initiative, die fanden das natürlich alle geil. Ja, die wollten sofort unsere Texte haben und unsere, muss ich dann Press Release, muss ich sowieso auf Englisch dann schreiben, als das kam ja dann in der New York Times und in der Washington Post. Die fanden das natürlich toll. Also auf dieser etwas unteren Ebene, nicht die offizielle Regierungsebene, sondern die intellektuelle Ebene darunter. Die eine Kollegin hat mir geschrieben, wir wären grün und blau vor Neid, das würde bei uns ja nie passieren.
Und über das geile Vorhaben wollen wir gleich reden. Aber zum Abschluss unseres Blocks 4, globale Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten der Politik, die Bitte um ein ganz kurzes Szenario aus jeweils Ihrer Sicht, Bezug nehmend auf eine Frage aus dem Publikum. Was passiert denn, wenn wir nichts gegen die Überwachung heute tun und wie könnte das schlimmste Szenario in Ihren Augen aussehen? Bitte um kurze Antwort. Herr Nowak, fangen Sie an.
Das schlimmste Szenario ist dann, wenn eben die Leute sozusagen freiwillig, also wenn die schon von gar nicht mehr überhaupt, also da etwas Kritikwürdiges sehen, sondern wenn es tatsächlich so ist, was natürlich heute auch im Internetzeitalter und so teilweise gefordert wird, alle Daten dann sozusagen was öffentlich zu machen, natürlich auch aus ökonomischen Zwecken. Und wenn das sozusagen gesellschaftlich, das ist ja durchaus eine Gefahr, auch eine realistische Gefahr, weil eben sich die Produktivkräfte eben so was Internet zu verändern, auch das Bewusstsein verändern, wenn sozusagen Leute, die das kritikwürdig finden, dann nur noch sozusagen irgendwie in Stachel, also überhaupt nicht mehr wahrgenommen oder wenn dann überhaupt ein unwichtiger Teil sind. Das wäre sozusagen das schlimmste Szenario, dass gar nicht irgendwie über Druck von Staat und so laufen würde, sondern tatsächlich durch die Formung, da haben wir schon Foucault angesprochen, dass nämlich auch die neuen Produktionsweisen, auch neue Formen von ja, Umgang und so weiter, von Problemlagen, von auch Umgang mit Privaten, mit Öffentlichkeit schafft und es einfach dann nicht mehr diese Diskussion hier gäbe, zumindest nicht mehr relevant, weil die Leute es für selbstverständlich finden. Gar nicht unbedingt auf Druck, weil wenn es Druck gibt, gibt es auch Gegendruck, gibt es Leute, die sich wehren, sondern dass für sie das selbstverständlich ist. Das wäre das schlimmste Szenario.
Herr Wensierski, jetzt als Schwarzmaler und nicht als Forscher.
Schwarzmaler.
Das schlimmste Szenario.
Na, ich eigne mich nicht gut als Schwarzmaler. Also es fällt mir schwer, weil da habe ich.
Versuchen Sie es ganz einfach.
Nein, da habe ich doch die Hoffnung, sobald die Menschen doch in ihrem Innersten betroffen werden, in ihrer Privatsphäre, bei den Dingen, die ihnen im Alltag wichtig sind, da werden sie sich auch dagegen wehren. Also fangen wir an, sobald ihre Versicherungskonzerne wissen, welche Krankheiten und welche Informationen sie alle verschweigen, dann fangen sie auch an, sich dagegen zu wehren. Das gilt sicher für viele andere Bereiche auch. Das Finanzamt etwa, Hartz IV, die Arbeitsbehörden. Also nur da haben wir im Augenblick das Gefühl, es betrifft uns an der Stelle noch nicht. Also, aber tatsächlich, wenn nichts passiert, dann wird die Privatsphäre der Menschen weitgehend aufgelöst. Ich kann mir gar nicht eine Gesellschaft vorstellen, bei der das auf Dauer, keine demokratische Gesellschaft, bei der das auf Dauer funktionieren würde. Seit 200, 300 Jahren basieren alle modernen demokratischen Gesellschaften auf der Trennung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit. Ihnen ist der Schutz ihrer Privatsphäre, ihrer Wohnung, ihrer privaten Erziehung, ihrer Kinder, ihrer Beziehung ist Ihnen wichtig. Da werden Sie sich wehren, wenn jemand eindringen will und das Rückwirkungen hat auf ihr Alltagsverhalten. So. Und nur, ich habe es eben gesagt, im Augenblick haben wir nicht das Gefühl, dass es schon so weit ist. Also wir geben unbedarft Daten bei Facebook und vielen anderen, geben wir einfach bereitwillig ab. Und wir wundern uns ab und zu bei Google, dass sie uns jetzt passgenaue Werbebanner liefern, obwohl wir das gar nicht mitgeteilt haben. Also da wird eine Menge von uns ausgewertet schon, da wird der eine oder andere schon mal hellhörig und wenn das zunimmt, glaube ich, dann wird auch der Widerstand dagegen größer.
Frau Magenthun, Ihr schlimmstes Szenario bitte kurz, alles Fragen zum geilen Vorhaben, Zitat.
Also schlimmer kann ich es mir schon gar nicht mehr vorstellen. Also das Schlimmste ist, wie gesagt, wenn nichts passiert, also wie Sie schon Snowden vorgelesen haben eben, das war Snowdens größte Angst, dass am Ende eben aus den genannten Gründen nichts passiert. Dass die Menschen zu spät merken, dass es sie alle betrifft letztendlich und dass es dann vielleicht schon zu spät ist. Wir müssen auch sehen, dass wir im Bereich der Judikative und der sogenannten vierten Gewalt. Wir verlassen uns im Moment ganz schön darauf, dass wir gute Richter und gute Journalisten haben. Das wäre auch schlimm, wenn diese dritte und vierte Gewalt nicht mehr so gut funktionieren würde, wie sie es im Moment tut. Denn auf die erste und zweite können wir uns aus verschiedenen Gründen im Moment nicht so gut verlassen. Also schlimm wäre eben auch, wenn die Medien nicht mehr den Job machen würden oder könnten, weil auch die aufhören würden, die Notwendigkeit zu sehen. Und was alles noch schlimmer machen würde, ich kann mir da schon einige Szenarien ausdenken, aber was alles noch schlimmer machen würde, und da komme ich wieder auf den Anlass unseres Treffens hier zurück, ist, dass Edward Snowden an die USA ausgeliefert wird. Und dass er angeklagt würde unter dem Spionagegesetz von 1917, denn darauf steht unter anderem die Todesstrafe.
Wir wollen im letzten Teil unseres Abends darüber sprechen, was Edward Snowden schützen kann und wie eine Anerkennung seiner Leistungen aussehen kann oder ob sie anerkannt werden müssten. Seit August 2013 ist Snowden in Russland ein Mensch, der Asyl bekommen hat. Im Herbst 2013 treffen sich der Dekan und die Prodekanin der Philosophischen Fakultät Rostock erstmals, um über Snowden und eine Ehrendoktorwürde zu sprechen. Am 9.04.2014 beschließt der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät erstmals, dass Snowden die Ehrendoktorwürde verliehen werden soll. Am 14.05. wird der Beschluss bekräftigt, am 22.05. widerspricht der Rektor, am 19.06. weist der Rat der Philosophischen Fakultät den Widerspruch zurück, das Bildungsministerium muss prüfen. Am 3.09. wird das Ergebnis bekannt und das Ministerium bestätigt die Auffassung des Rektors der Uni Rostock. Die Ehrenpromotion sei nicht möglich, salopp gesagt, weil es das Hochschulgesetz nicht hergibt. Denn das fordere die eigenständige wissenschaftliche Leistung. Und damit gleich zu einer Frage aus dem Publikum. Wie begründen Sie denn an der Philosophischen Fakultät die Ehrendoktorwürde für Edward Snowden? Frau Mackenthun.
Erstmal muss ich sagen, ich finde es interessant, wie das kleine Wort eigenständig sich eingeschlichen hat in die Pressemitteilung. Steht nämlich nicht im Gesetz. Steht besondere wissenschaftliche Leistung, nicht eigenständige. Das sagt aber der Minister in seiner Presseerklärung. Wie wir das begründen? Naja, alle Dinge, über die wir geredet haben, insbesondere die Gefahr, die unserer Kommunikation droht, die Überwachungsgefahr, die Beschneidung von Freiheiten betrifft nicht nur Bürger, sondern auch Wissenschaftler. Auch Wissenschaftler kommunizieren. Wir haben das Privileg, dass wir als Wissenschaftler öffentlich das sagen können, was wir sagen wollen. Also die NSA muss nur meine Aufsätze lesen oder meine Bücher, dann wissen die genau, was ich sagen möchte, was ich öffentlich mitteilen möchte. Und ich habe als Wissenschaftlerin genauso wenig Interesse daran wie als Bürgerin, dass alles andere, was ich nicht öffentlich sagen will, trotzdem geheim und von mir unerkannt gelesen werden kann. Was wir aber vor allen Dingen, wie wir vor allen Dingen diesen Verleihungsbeschluss begründen, ist, dass Snowden wie ein klassischer Aufklärer uns einen Wissenshorizont oder einen Wissenskorpus eröffnet hat. Und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich der sehr akribischen und präzisen Methode entspricht, die Wissenschaftler auch in ihrer Arbeit anwenden. Wenn Sie sich überlegen, er hat ja nicht das getan, was Assange getan hat, ja, also den ganzen Datenwust genommen und zack, ins Internet gestellt und dann müssten die Leser erstmal durchsteigen. Sondern was Snowden getan hat, und das werden Ihnen alle Journalisten bestätigen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, also John Götz zum Beispiel in Berlin oder Marcel Rosenbach vom Spiegel, der damit beauftragt war, unter anderem, der gehörte zum Team, das die Daten bearbeitet hat, ist, dass Snowden sehr präzise und sehr klare Kommentare, Anleitungen, Anweisungen gegeben hat, die auch notwendig sind, weil kein Journalist, der einfach diese Daten vorgesetzt bekommt, die Daten sofort hätte verstehen können. Ja, also selbst im engeren Sinne, und da müssen wir wirklich dem Rektor und dem Minister widersprechen, selbst im engeren Sinne hat Snowden nach Methoden gearbeitet, die auch in den Wissenschaften verwendet werden, hat wissenschaftliche Methoden angewandt. Und er hat wie ein Projektleiter zusammen mit den Journalisten gearbeitet praktisch, also wie ein wissenschaftliches Team. Am wichtigsten ist aber für uns als Wissenschaftler die Information selbst, die er uns vermittelt hat. Und das ist einfach ein Epochenwechsel, ein Paradigmenwechsel, in der Geschichte, in der Weltgeschichte, jedenfalls in der Geschichte der Moderne, würde ich sagen, diese Erkenntnis, die Wissenschaften für mehrere Jahre auf jeden Fall jetzt beschäftigen. Das wird eine ganze Generation von Doktorarbeiten jetzt geschrieben. Die fangen schon an, bei den Informatikern sind schon die ersten Themen vergeben, bei den Soziologen natürlich, aber auch in anderen, in der Zeitgeschichte zum Beispiel, gibt es einen ganzen Perspektivenwechsel jetzt auf das Thema Geheimhaltung und Überwachung, also auch in früheren Jahrhunderten, in früheren Zeiten. Also das ist das, was wir meinen mit Epochenwechsel oder die epochale Bedeutung dessen, was Snowden uns eröffnet hat. Das ist die ganze Perspektive auf uns, auf die Gesellschaft, auf die Geschichte verschiebt, um ein Stück weit verschiebt, also ein neues Thema ins Zentrum rückt. Und das wird die Wissenschaft auf mehrere Jahre beschäftigen.
Der Minister stellt aber in einer Presseerklärung klar und wird in der dpa zitiert, dass das Handeln Snowdens nicht nur ein hohes Maß an Courage erfordere, sondern auch das Wissen über geheimdienstliche Tätigkeiten stark verändert hat. Zitat, gerade in einer sich zunehmend digitalisierenden Welt hat das Handeln Edward Snowdens daher erhebliche Auswirkungen, auch auf die Wissenschaft. Allein eine wissenschaftliche Leistung wollte das Bildungsministerium nicht erkennen. Daran anschließend, Herr Wensierski, an Sie als Dekan, welchen Einfluss darf denn die Politik auf die Universität haben bei der Verleihung des Ehrendoktors an Herrn Snowden? Frage aus dem Publikum.
Die darf eigentlich keinen Einfluss haben und das macht im Augenblick auch diese Entscheidung des Bildungsministeriums so schmerzhaft für uns. Wir sind im Augenblick ja in einem Prozess der Prüfung, ob wir gegen diesen Beschluss des Ministeriums vorgehen. Das wäre dann Rechtsstreit. Wir müssen das Ministerium oder den Rektor verklagen. Wir sind noch nicht sicher, wie wir darauf reagieren. Der Bildungsminister, da muss ich sagen, den ich sehr schätze, wir arbeiten an vielen Stellen sehr gut mit Herrn Brotkorb zusammen. Ich bin kein grundlegender Kritiker von Herrn Brotkorb, aber in diesem Fall sind wir wirklich diametral auseinander in der Einschätzung dieses Sachverhalts. Herr Brotkorb aber, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen auch, legt sehr viel Wert darauf, dass es nicht als politische Entscheidung gelten soll, sondern er ist fest davon überzeugt, dass er sich hier sehr eng an den Buchstaben des Gesetzes gehalten hat, was auch prinzipiell sein kann jetzt in seiner Auslegung. Allerdings sind wir der Ansicht, dass das nicht dem entspricht, wie in den letzten 10 Jahren, auch seit der Gesetzesänderung 2002, bisher mit Ehrenpromotion umgegangen ist. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Fällen, Vielzahl von Ehrendoktoren, bei denen man unter einer so engen Auslegung des Gesetzes auch fragen muss, wie konnte es in den letzten 10 Jahren eigentlich zu dieser Verleihung dieser Ehrenpromotionen kommen. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass wir uns entschieden haben, diese Ehrenpromotion zu verleihen, nicht weil wir selber nur ein politisches Statement abgeben wollten, sondern weil wir fest davon überzeugt sind, als geisteswissenschaftliche Fakultät, als philosophische Fakultät, dass das Handeln von Edward Snowden wirklich durch und durch die Wissenschaft betrifft und durch wissenschaftlich ist. Gesa Mackentun hat es aufgezählt, ein Aufklärer ist es, er hat uns einen gigantischen empirischen Datenschatz zur Verfügung gestellt, der auch aufgearbeitet wurde und er hat eine große Anzahl von neuen wissenschaftlichen Diskursen gestartet über Menschenrechtsdiskurse, über Grundrechtsdiskurse, über Gesellschaftstheorien, über internationale Beziehungen, viele andere Sachen. Also ich glaube, wenn wir kritisch zurückgucken, es hat noch nie einen Doktoranden der Universität Rostock in den letzten 20 Jahren gegeben, der eine derart große Wirkung, historische, politische, wissenschaftliche Wirkung erzielt hat mit seinem Handeln, wie wir das hier bei Edward Snowden sehen. Also insofern, der hat in unserer Perspektive auch jetzt trotz der Entscheidung des Bildungsministeriums die Ehrendoktorwürde allemal verdient. Wir wollen uns Mühe geben, dass es trotzdem möglich wird noch. Wir müssen aber entscheiden, klagen wir dagegen oder nicht. Es ist wirklich schmerzhaft für uns, weil wir agieren, wir arbeiten als Wissenschaftler unter dem Schutz des Artikel 5 des Grundgesetzes, nämlich Freiheit der Wissenschaften. Der verbietet im Grunde einen unmittelbaren Eingriff des Staates in Kernbereiche wissenschaftlichen Handelns. Die Ehrendoktorwürde unter der Perspektive, dass wir hier entschieden haben, durch wissenschaftliche Gutachter, was wissenschaftlich ist, ist ein Kernbereich unseres wissenschaftlichen Handelns und insofern hätten wir hier doch sehr dringlich Zurückhaltung gerade des Staates in Gestalt jetzt des Bildungsministers uns gewünscht. Und jetzt müssen wir klären, ist uns das so wichtig und sind wir bereit, trotzdem diesen langen, zähen Prozess eines Rechtsstreits zu gehen und das wissen wir aber heute Abend tatsächlich noch gar nicht. Wir stimmen das ab mit unseren Kollegen im Fakultätsrat. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich sagen, lasst uns das machen. Also mir ist diese Wissenschaftsfreiheit so wichtig, dass ich diesen Eingriff des Staates eigentlich nicht hinnehmen möchte. Was dagegen spricht, ist, unser ursprüngliches Ziel war, Herrn Snowden zu ehren. Wenn wir uns auf einen Streit einlassen, hat unser Rechtsbeistand heute geschrieben, kann es sein, dass man am Ende vom Bundesverfassungsgericht landet. Und das wäre aber dann erst in 5 Jahren. Von Herrn Snowden spricht vermutlich dann nur noch Eingeweihte in 5 Jahren. Wir würden also unserem Ziel dadurch nicht näher kommen. Das ist die Aufgabe, die wir im Augenblick haben. Sollen wir auf jeden Fall klagen oder sollen wir vielleicht parallel überlegen, wie können wir Herrn Snowden noch ehren auch?
Sie haben in Ihrer Ausführung eine Frage aus dem Publikum, glaube ich, schon mit beantwortet, denn die lautete, wie lautet die Begründung für den Ehrendoktortitel für Joachim Gauck, unserem Bundespräsidenten? Welche wissenschaftliche Leistung wurde damit gewürdigt? Ich glaube, Ihre Ausführungen zur engen Auslegung des Hochschulgesetzes haben diese Frage beantwortet. Ich fasse noch 3 weitere Fragen zusammen. Und zwar geht es noch einmal um das Wie weiter und um dem Ganzen kurz vor Schluss noch mal ein bisschen Pfeffer zu geben. In krakeliger Handschrift steht, die Ehrendoktorwürde ist zur Farce verkommen, räumen die Verantwortlichen, also Sie, Frau Mackenthun, und Sie, Herr Wensierski, Inkompetenz in der Begründung ein und wird es eine Fortführung geben?
Also mit die Verantwortlichen sind Rektor und Minister gemeint?
Es geht um die Ehrendoktorwürde.
Oder wir.
Sie beide, glaube ich,
sind gemeint. Nein, wir räumen keine Inkompetenz ein. Wie es weitergeht, wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Wir müssen, das war ja eine Entscheidung des Fakultätsrates. Wir müssen das mit den Kollegen vom Fakultätsrat besprechen. Gab es da noch weiter was zu beantworten?
Wie geht es weiter, hat Herr Wensierski?
Ich kann auch sagen, also Inkompetenz, handelt es sich hier nur um eine Provinzposse? Nein, das würde ich strikt zurückweisen. Man muss sich erinnern, dass wir einige der renommiertesten bundesdeutschen und internationalen Gutachter und Wissenschaftler gewonnen haben, aus einer Vielzahl von geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Da waren Verfassungsrechtler dabei, Philosophen dabei, Politikwissenschaftler dabei, Friedensforscher dabei, Soziologen dabei, Erziehungswissenschaftler dabei und allesamt die erste Garde der Wissenschaftler in Deutschland. Und es hat jeweils genau 10 Minuten immer gedauert, um unser Anliegen darzulegen, um diese renommierten und berühmten Kollegen zu gewinnen, für uns zu gutachten. Das, glaube ich, muss man beachten dabei. Wir haben insgesamt 7 Gutachten eingeholt mit einem Umfang von insgesamt 70 Seiten. Wir haben normalerweise bei einem Ehrenpromotionsverfahren 2 Gutachten und die einzelnen Gutachten sind ungefähr immer 3 Seiten lang. Also 6 Seiten haben Sie. Wir haben also das Zehnfache an Gutachterexpertise aufgefahren, um hier unsere Entscheidung zu begründen. Und ich glaube, das wird auch entsprechend in den Wissenschaftlerdisziplinen wird das auch mit großem Respekt aufgenommen und wir können uns um Unterstützung jetzt gerade aus dem Kreis der renommierten Wissenschaftlerkollegen in Deutschland nicht beklagen darüber. Und jeder, der sich die Mühe gemacht hat, unsere 22-seitige Begründung aus dem Fakultätsrat zu lesen, wird sehen, dass wir uns viel Mühe gegeben haben, hier auch mit all dem Kaliber, das wir als Wissenschaftler auffahren können, das auch wissenschaftlich zu begründen. Und um deutlich zu machen, dass es hier um ein ernsthaftes Anliegen geht und wir das auch wirklich wissenschaftlich absichern können.
Ja, noch ganz kurz. Also die Festlegung auf diese sehr eingeschränkte Formulierung muss man eben wirklich als einen Notgriff sozusagen verstehen, eine Situation, die anders nicht zu lösen war. Ich wollte ganz kurz nochmal, ich weiß, unsere Zeit läuft weg, ich wollte nochmal eine Lanze brechen für die Ehrendoktorwürde insgesamt. Ich finde, die Ehrendoktorwürde ist ein wichtiges Instrument, um Menschen zu würdigen, die selbst keine Wissenschaftler sind, die aber Wichtiges für die Wissenschaft getan haben. Und das sind insbesondere Menschen, die gesellschaftlich aktiv sind, sozial aktiv sind. Das sind Künstler, Menschen, die wichtige Bücher schreiben oder tolle Bühnenaufführungen machen. Das sind Bürgerrechtler. Oder es sind auch Wissenschaftler anderer Fakultäten oder Menschen, die, obwohl sie selbst keine Wissenschaftler sind, wissenschaftlich außerhalb der Wissenschaften arbeiten. Also von daher, und Mäzene natürlich auch, also Leute wie Berthold Beitz in Greifswald zum Beispiel, der auch nach 2002 die Ehrendoktorwürde als Mäzen bekam, hätte unter dieser engen Formulierung die natürlich nicht bekommen können. Ich finde es aber wichtig, dass solche Menschen, die so viel tun für die Wissenschaft und für die Studierenden und für die Vermehrung von Wissen, dass es eine Möglichkeit für Universitäten und Fakultäten gibt, diese Menschen auszuzeichnen.
Vielen Dank. Wir beschließen diesen Abend zunächst mit einer Frage aus dem Publikum. Eine geschlossene Frage, also nur ein Wort zur Antwort. Glauben Sie, Herr Nowak, dass es jemals wieder weniger Überwachung geben wird? Eins.
Ich finde nicht, dass man das mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist, finde ich, also Ja oder Nein Fragen. Das, weil das ja, es liegt ja an gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich würde sagen, unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen nein. Es kann aber durchaus andere geben, dann würde ich das nicht ausschließen.
Ein entschiedenes Vielleicht. Herr Wensierski, glauben Sie, dass es jemals wieder weniger Überwachung geben wird?
Ich fürchte nein.
Und Frau Mackenthun, glauben Sie, dass es jemals wieder weniger Überwachung geben wird?
Das hängt von uns allen ab.
Ich danke Professor Gesa Mackenthun, Professor Hans-Jürgen von Wensierski und Peter Nowak. Vielen Dank an das Publikum hier im Peter-Weiß-Haus, im Literaturhaus Rostock, und vielen Dank auch an die Hörer von Loro, die uns seit 2 Stunden begleitet haben. Loro hat diesen Abend live übertragen. Und das letzte Wort hat Edward Snowden, vertreten durch Sandra Oma-Schmitz und Alexander Wuhlke, mit seinem Manifest für die Wahrheit.
Binnen sehr kurzer Zeit erfuhr die Welt viel über Geheimdienste, die niemandem Rechenschaft ablegen, und über nicht immer legale Abhörprogramme. Manchmal versuchen die Behörden bewusst, ihre Überwachung hoher Funktionäre oder der Öffentlichkeit zu verschleiern. NSA und GCHQ erscheinen als die Dienste, bei denen die massivsten Rechtsverstöße zu verzeichnen sind. Zumindest geht das aus den aktuell vorliegenden Unterlagen hervor. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Massenüberwachung ein globales Problem ist, das globale Lösungen erfordert. Derartige Programme bedrohen nicht nur den Datenschutz, sie sind auch eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit und offene Gesellschaften. Die Existenz von Spionagetechnologie darf nicht die Politik bestimmen. Wir haben die moralische Pflicht, zu gewährleisten, dass unsere Gesetze und Werte Überwachungsprogramme beschränken und den Schutz der Menschenrechte garantieren. Nur durch die offene, von Respekt geprägte und informierte Debatte kann die Gesellschaft dieses Problem verstehen und steuern.
Zunächst waren manche Regierungen von den Enthüllungen über die Massenüberwachung peinlich berührt und setzten eine nie dagewesene Kampagne in Gang, um die Diskussion darüber zu stoppen. Journalisten, die die Wahrheit veröffentlichten, wurden unter Druck gesetzt und kriminalisiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Öffentlichkeit noch nicht in der Lage, die Vorteile der Enthüllungen zu erkennen. Sie vertraute darauf, dass die Regierungen korrekt handelten. Heute wissen wir, dass das ein Fehler war und dass ein solches Handeln nicht dem öffentlichen Interesse dient. Die Debatte, die sie verhindern wollten, wird jetzt in allen Ländern der Welt geführt. Und dieses neue öffentliche Wissen schadet nicht. Vielmehr werden die gesellschaftlichen Vorteile klar. Und es werden Reformen vorgeschlagen, die zu mehr Aufsicht und zu neuen Gesetzen führen sollen. Bürger und Bürgerinnen müssen sich dagegen wehren, dass Informationen über Angelegenheiten von größerer öffentlicher Bedeutung unterdrückt werden. Die Wahrheit zu sagen, ist kein Verbrechen.